Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Mit Susanne Lohrweg. Schönen guten Tag. Unsere Themen: The Real Trump. Die Komikerin Sarah Cooper parodiert den Präsidenten. The Real Asta. Wer war die Frau hinter dem Filmstar Asta Nielsen? Und The Real Fight. Ein neuer Film stellt eine Roma in den Mittelpunkt, die sich aus dem Elend boxt. Und wir erinnern an den Regisseur Joel Schumacher. Die sozialen Medien und Donald Trump, das sah lange aus wie eine unverwüstliche Liebe. Und jetzt das. Twitter markiert seine Aussagen als Fake News. Facebook ist nicht immer nur Freund, sondern manchmal auch Feind. Und dann dieses chinesische Tool TikTok. Nicht nur K-Pop-Fans haben die Plattform genutzt, um Trumps Wahlkampfauftakt zu sabotieren. Auch Comedian Sarah Cooper wählt TikTok, um den Präsidenten bloßzustellen. Ihre Idee ist so einfach wie genial. In ihren Videos ahmt sie Trump nach, er redet, sie gestikuliert, grimassiert dazu. Ein großer Spaß, meint auch Kerstin Zilm, die Sarah Cooper vorstellt.
Eine Frau Anfang 40, schlank, lange schwarze Haare, blaue Jacke über schwarzem T-Shirt steht in ihrem Wohnzimmer in Brooklyn, New York. Im Hintergrund Couchtisch, Sessel und Stehlampe. Unvermittelt fängt sie an zu reden.
We hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light.
Doch es ist nicht ihre Stimme, die wir hören, sondern die von Donald Trump. In diesem Video ist es die inzwischen berühmt-berüchtigte Pressekonferenz, in der der US-Präsident empfiehlt, das Coronavirus mit starkem Licht und Desinfektionsmitteln zu bekämpfen. Sarah Cooper macht Pantomime zum Originalton Trump. Mit Stehlampe und einer Flasche Reinigungsmittel als Requisiten.
And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do, either through the skin or in some other way.
Im Gegensatz zu anderen Trump-Parodisten versucht die Komödiantin gar nicht erst Tonfall, Mimik oder Gesten des US-Präsidenten zu imitieren. Sarah Cooper lädt Ausschnitte aus Trumps Reden, Statements und Interviews mit ihrer Pantomime ins Netz. Scheinbar aus ihrem Mund kommen sinnentleerte Worte des Präsidenten über Impfstoffe, Bibelverse, Wasserverbrauch, Immobilienhandel oder den Bunker im Weißen Haus, den er 2,5 Mal besucht habe.
And I've been down, let's see, that would be number 2, 2.5 sort of, because I've done different things. But 2.5.
Auf seltsame Weise entblößen diese Videos die Worte des Präsidenten besser als jede Parodie von Alec Baldwin in Saturday Night Live. Es ist, als würde jemand in die Welt rufen, dass der Kaiser keine neuen Kleider trägt, sondern nackt ist. Sarah Cooper machte das erste Video, weil sie ausprobieren wollte, wie es sich anfühlt, zu reden wie der US-Präsident, erklärt Cooper in einem Online-Fanforum.
What would Sarah Cooper be like if she could get away?
Wie würde Sarah Cooper aussehen, wenn sie in einer Konferenz so auftreten würde? Wie wäre es, wenn diese Worte aus meinem Gesicht kämen? Die Parodie war auch ganz egoistisch. Ich wollte mich schon immer mit Mist durchs Leben schwadronieren. Trump ist mit der Methode zum mächtigsten Mann der Welt geworden.
Der Erfolg ihrer Parodien kam plötzlich. Doch die Einwanderin aus Jamaika schärft schon seit 11 Jahren ihr Können auf Stand-up-Comedy-Bühnen in New York. Dabei wollten die Eltern nicht, dass sie ihrem Traum vom Theater folgte. Cooper studierte deshalb Wirtschaft, arbeitete mehrere Jahre in der Hightech-Branche, zuerst bei Yahoo, dann bei Google. Umwege, über die sie erst nicht glücklich war. Im Nachhinein hätten sich die Firmen aber als glückliche Fügung ergeben.
Ich habe meinen Mann und viele Freunde da kennengelernt. Ich habe mein Buch geschrieben über Tricks, wie man auf Konferenzen klug aussieht. Es basiert auf dem Verhalten meiner Kollegen, die so taten, als wüssten sie, wovon sie reden, während sie in Wirklichkeit keine Ahnung hatten.
Zu den Tricks, die sie im Buch beschreibt, gehört es, simple Grafiken durch Schlagworte und Phrasen wichtig erscheinen zu lassen, bereits Gesagtes langsam zu wiederholen und nachdenklich zu nicken, wenn andere reden. Präsident Trump ist für Sarah Cooper das Paradebeispiel für diesen Typ von Mann. Ihre Parodien über ihn sind für Millionen von US-Bürgern befreiender Humor in dramatischen Zeiten. Bette Midler und Ben Stiller gehören zu Coopers Fans. Talkshow-Moderatoren stehen Schlange für ein Interview mit ihr. Fans machen sich Sorgen um die mentale Gesundheit der Komödiantin, die sich Trump-Clips mehrere 100 Male anhört, um die Pantomime exakt hinzukriegen. Cooper beruhigt, nach ein paar Proben höre sie keine Worte mehr, nur noch Rhythmus und Sprachmelodie.
Ich könnte rund um die Uhr neue Clips machen, aber dann würde sich mein Mann scheiden lassen. Und das will ich vermeiden.
Sie will zurück auf die Stand-up-Bühne, sobald Clubs in New York wieder öffnen. Aber sie will auch weiter mit Trump-Parodien den Präsidenten bloßstellen, der sie auf Twitter geblockt hat. Stoff für die Videos, da ist Sarah Cooper sicher, wird ihr so schnell nicht ausgehen. Sie hat schon jetzt mehr Material, als sie jemals verwenden kann.
Sarah Coopers TikTok-Videos zu Trump hat sie aus einer Not in Zeiten der Corona-Krise geboren. Da hatte die Pandemie mal ein Gutes. Das Indie-Pop-Duo Waking Dreams hingegen leidet wie die meisten Künstler unter Auftrittsverboten und geplatzten Konzerten. Dabei, so die Kritiker, wäre ihnen ein größeres Publikum unbedingt zu wünschen. Waking Dreams haben vor kurzem ihr Debütalbum veröffentlicht. Einer der Songs Etched. Ein künstlerischer Abstieg, so sah Asta Nielsen den Wechsel vom Theater zum Film und lehnte ihn zunächst ab. Dann ließ sie sich aber doch darauf ein, spielte mit 29 Jahren eine Hauptrolle und wurde der erste weibliche Superstar der Kinogeschichte. Asta Nielsen, Dänin, Drama-Queen und eine Art weiblicher Dandy. Sie trug Hosen, bevor Marlene Dietrich sie salonfähig machte, heiratete diverse Male, zog eine Tochter alleine groß und erfand sich bis zu ihrem Tod immer wieder neu. Barbara Beuys erzählt das Leben Asta Nielsens vom Arbeiterkind zum Filmstar und selbstbestimmten Frau in einer kürzlich erschienenen Biografie. Und jetzt ist sie bei uns am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Beuys.
Ja, guten Tag.
Frau Beuys, zunächst war Asta Nielsen am Theater eine glühende Ibsen-Kennerin und Bewunderin und Film erschien ihr ja eher wie eine mindere Kunst. Wie kam es dann, dass sie doch groß eingestiegen ist?
Man kann Asta Nielsen gut verstehen. Sie hat es in ihren Memoiren, die sind 1945 und 1946 in zwei Bänden erschienen, hochgelobt, selbst beschrieben, wie der Film aussah, bevor sie 1910 den ersten Film spielte, der dann wirklich auch Kunst war. Der Film davor, das war wie Slapstick, er dauerte nur 15 Minuten und da warfen sich vor allem Menschen kichernd Sahnetorten ins Gesicht oder die weißen Bäckerjungen haben die schwarzen Schornsteinfeger mit Mehl überschüttet und das war natürlich für eine Schauspielerin das Letzte, das wollte sie nicht. Aber dann kam es, dass am Dagmar-Theater, wo sie angestellt war, plötzlich Operetten beliebt wurden und singen konnte sie nicht. Und sie wurde bezahlt, aber konnte in Kopenhagen spazieren gehen. Und das war sozusagen der Startschuss, sich mit ihrem Kollegen Urban Gaut zusammenzutun. Der schlug ihr vor, 1910 im Frühjahr, ich schreibe Ihnen ein Drehbuch und wir machen einen Film.
Und
da hat sie dann Ja gesagt.
Genau, dieser Film Abgrund, der wurde ja vor allem auch deshalb sehr berühmt und sie sehr bekannt, weil sie darin getanzt hat. Und der Tanz, den kann man durchaus als erotisch bezeichnen. Hat das so ein bisschen auch ihre Karriere unterstützt?
Also ich würde sagen, ja und nein. Der ist zwar überall erwähnt worden, und als sie sich selber in der ersten Vorführung gesehen hat, war sie völlig erschrocken, wie sinnlich sie da getanzt hat und erotisch. Und es ist aber so, dass in etlichen Ländern, vor allem in Skandinavien, es gab ja da eine Filmzensur, dieser Tanz rausgeschnitten wurde und Abgründe ist trotzdem ein Riesenerfolg geworden. Also es kommt beides zusammen, ihre Erotik, ihr künstlerisches Talent, aber dann eben auch die Rolle, die sie in diesem ersten Film gespielt hat und dann weiterhin spielen würde, nämlich einer selbstbewussten Frau, die aus dem bürgerlichen Milieu kommt, aber Grenzen überschreitet.
Sie war Dänen, ein ziemlich kleines Land, aber Anfang des 20. Jahrhunderts Vorreiter in Sachen Kino, denn die waren durchaus in der Lage, schon 45-minütige längere Filme zu drehen und auch ein Vorreiter in Sachen Emanzipation. Hat das auch alles vielleicht die Karriere, den Erfolg von Asta Nielsen unterstützt?
Zweifellos hatte sie als Persönlichkeit mitgebildet. Denn wenn man weiß, dass man in Dänemark schon 1880 als Frau studieren konnte, sie hat gelernt, selbstbewusst aufzutreten. Und wie Sie sagten, die Technik, die neue Technik, die wurde genau 1910 erfunden. Und ihr Film ist der zweite Film, der überhaupt erst als Langfassung laufen konnte, nämlich 45 Minuten lang. Und sie hat sozusagen in einer historischen Stunde auch zugegriffen und gesehen, was ihre Chance war und das Beste daraus gemacht.
Richtig Wahnsinnskarriere hat sie dann aber ja tatsächlich in Deutschland gemacht. Die Deutschen haben sie wahnsinnig geliebt. Die Dänen fanden sie manchmal auch gar nicht dänisch genug, weil sie war ja dunkelhaarig und so glutäugig. Das passte da auch nicht allen. Was fanden die Deutschen so gut an ihr?
In Deutschland dachte man, oh, die Asta Nielsen, die in ihrem Film so erotisch auftritt und sinnlich, typisch dänisch, das ist ja ein freies, offenes Land, während die Dänen ihr das zum Teil gar nicht abgenommen haben und gesagt haben, sie vertritt unser Land nach außen schlecht. In Deutschland dann aber sind die Frauen in die Kinos geströmt, denn der Film war plötzlich weiblich, das war Asta Nielsen, und sie hat Rollen gespielt, überzeugend, die auf die neuen Frauen, so hat man sie damals wirklich genannt, zutrafen, die mit Beginn des 20. Jahrhunderts erstmal berufstätig sein durften. Telefonistinnen, im Büro saßen sie und die konnten dann auch ohne Begleitung ins Kino gehen. Und die haben wahrgenommen, da ist eine Frau, die lebt und spielt Emanzipation. Das heißt, sie war ein großes Vorbild und das alles ist auch noch dahin zugekommen, diese historische einmalige Situation. Also besser kann man sich den Start eigentlich gar nicht wünschen.
Und funktioniert das noch für Frauen von heute? Also was würde Asta Nielsen, was kann die heute jungen Frauen noch sagen?
Obwohl nun fast 100 Jahre vergangen sind, ich denke, wenn man ihre Filme anschaut, etliche haben sich erhalten, sie hat über 70 Filme gedreht, dann kann man eine Frau sehen, die ganz deutlich ausdrückt in ihren Rollen, ich bin selbstbewusst, ich gehe meinen eigenen Weg, ich will vor allem kein Opfer sein. Mehr als ein Film hat sie gespielt, wo sie wirklich am Ende, als der Mann oder ihr Liebhaber ihr zu nahe kommt, zum Messer greift. Oder wo sie entscheidet, ich bringe mich um, weil ich so nicht weiter leben will. Und insofern kann man, obwohl so viel Raum dazwischen ist und wir in einer so anderen Zeit leben, sie schon als Beispiel für Selbstbewusstsein nehmen, für Risikofreude. Und sie hat ja dann ihr ganzes Leben lang immer wieder Aufbrüche riskiert, als Schriftstellerin, als talentierte Malerin. Und sie hat nicht aufgegeben.
Ist das dann eigentlich zu kurz gegriffen, zu sagen, sie war Schauspielerin? War sie nicht mehr?
Ich würde sagen, ja. Sie war eine vielfältige Persönlichkeit, die eben auch mit ihrem Leben gezeigt hat, ich spiele nicht nur irgendeine Rolle von einer modernen Frau, sondern, wie Sie sagten, sie hat ein uneheliches Kind gehabt. Sie selber hat ihre Männer immer verlassen. Und sie hat sich noch getraut, sozusagen, als sie 88 war, zu neuen Gefühlen und dann einen 18 Jahre jüngeren Mann geheiratet und gesagt, das war die einzige große Liebe ihres Lebens.
All das und noch viel mehr Interessantes findet sich in dem kürzlich erschienenen Buch von Barbara Beuys über Asta Nielsen. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen. Frau Beuys, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Yeah, we're rolling. Living outside now. Every moon has been chosen. We're doing all right now. Thought I'd say something, you'd be proud of me. I'm still selling someone a
forgot at 17. Don't call me stupid. Y'all just need a little kindness to reach back from those mistakes before they can find us alone till the stone bleeds. I will work everything out. Generation, torment of ease. So long.
Musik von Mars, Bad Feeling heißt der Titel. Sylvester Stallone war Rocky, Will Smith Muhammad Ali und Robert De Niro spielte Jake LaMotta. Ikonische Boxer auf der Leinwand. Auch Hilary Swank überzeugte als Fighterin in Million Dollar Baby. Und nun eine deutsch-österreichische Produktion, die sich diesem Genre widmet und eine weibliche Boxerin in den Mittelpunkt stellt. Gypsy Queen erzählt vom Aufstieg und Kampf zwischen den Seilen. Hartwig Tegler stellt den Film vor.
Ali, Rumänin und alleinerziehende Mutter aus dem Volk der Roma, hat diese Handicaps. Sie ist Rumänin, alleinerziehende Mutter und Romnia. Als ihr Vater sie, die ihre Familie als Boxerin ernähren sollte, nach der unehelichen Geburt ihres zweiten Kindes verstößt, kommt Ali nach Hamburg. Sie will sich integrieren und ihren Kindern ein Leben ermöglichen.
Baby Mari Paschola an Kaute Vakareli Paramica.
Deutsch.
Ist schon gut, Mama.
Beim Putzjob in einem Hotel wird Ali um ihren Lohn betrogen. Als sie ihr Geld verlangt, flieht sie. Gelegenheitsjobs folgen. In den Szenen, wenn die kleine Frau auf dem Tagelöhnerstrich steht, um dann zusammen mit kräftigen Männern auf Baustellen zu schuften, schwarz natürlich, immer wieder auch vor der Polizei flüchtet, dann bekommt Hüseyin Tabaks Film Gypsy Queen eine fast dokumentarische Qualität und erzählt mit Alis Geschichte auch eine über Migration und Rassismus. Dann landet Ali als Putze in der Ritze, der Hamburger Kiezkneipe, im Film ein heruntergekommener Boxclub, in dem Schaukämpfe fürs besoffene Publikum abgehalten werden. Kieztourist darf mit Boxhandschuhen auf Gegner im Affenkostüm losgehen. Chef Tanne, gespielt von Tobias Moretti, der säuft, sich im Klo einblasen lässt, daran verzweifelt, dass seine Karriere als Boxer scheiterte, sieht ganz zufällig, wie Ali nach dem Putzen frustriert auf einen Boxsack eindrischt.
Ey, du, bist du Boxer?
Und? Warst du Profi? Wie viele Kämpfe?
6.
Alle gewonnen? Wie heißt du denn?
Ali.
Ali.
Tanne bekommt eine Ahnung. Er hat ein Gespür, was er da gesehen hat. Dieses Talent.
Wenn du willst, kannst du hier trainieren. Kostenfrei.
Ali fängt an im Affenkostüm. Dann wird sie Sparringspartnerin für angehende Boxweltmeisterin. Und schließlich ist da der wirkliche Boxkampf, in dem sie ihr verstorbener Vater immer sehen wollte. Der Mann, der sie verstieß. Obwohl das Jugendamt ihr die Kinder wegnimmt, angebliche Verletzung der Aufsichtspflicht, macht Ali als Boxerin weiter. Hüseyin Tabaks Film ist einer über eine Frau, die sich nicht geschlagen gibt. Auch Alina Serban, die Darstellerin der Ali, wuchs mit einer alleinerziehenden Mutter auf und finanzierte mit Hotel- und Putzjobs ihr Schauspielstudium. Schon 2 Jahre vor dem Dreh von Hüseyin Tabaks Film übrigens trainierte die Romnia-Schauspielerin mehrmals in der Woche das Boxen. Sieht man. Alina Serban ist die Entdeckung dieses Films. Wenn Ali auf den Boxsack einschlägt beim Training, Tanne sie anfeuert, dann werden extreme Wut, Kraft, ja, eine ungeheure Wucht spürbar. Tobias Moretti als Tanne, ebenfalls großartig in seiner Rolle als heruntergekommener Knabier-Ex-Boxer und dann Alis Mentor, vielleicht auch Freund, bringt es auf den Punkt. Er spürt, was sich in Alis Schlägen auf den Ledersack entlädt. Als ich diese Szene mit Alina Serban, alias Ali am Boxsack, das erste Mal sah, war ich sprachlos von der Energie dieser Frau. Alina Serban verdichtet in diesen Schlägen die gesamte Emotionalität dieses Films, seine Kraft in einer Mischung aus Wut und Unbeugsamkeit. Doch der Boxerinnenfilm Gypsy Queen bietet weit mehr als die genretypischen Klischees, indem sich am Ende in der sechsten Runde alles Leid, das die Hauptfigur mit in den Ring brachte, mit dem Knockout des Gegners entladen hat. Hüseyin Tabaks Film hingegen, der seine Boxkämpfe übrigens eindrucksvoll inszeniert, erzählt am Ende von mehr, erzählt vom mühseligen wie mutigen Überlebenskampf einer Migrantin. Der Boxkampf ist dabei die Metapher, in der sich dieser Kampf verdichtet. Wie im Ring geht es im Leben eines Menschen wie dem von Ali darum, die nächste Runde zu überstehen. Mit Rocky Kitsch hat das wenig zu tun. Am Ende tänzelt Ali in diesem wunderbaren Film durch den Ring, die Hände gehoben für den nächsten Punch. Traum oder Realität?
Boxerfilmer Joel Schumacher, keine gedreht, dafür aber zwei Batman-Werke. Der eine, Batman Forever, wurde geschätzt, der andere, Batman und Robin, brachte ihm heftige Kritik ein. Vor allem, dass die Kostüme die Nippel der Darsteller abbildeten, sorgte für Aufregung. Zwei Filme aus einer ganzen Reihe von Blockbustern, deren Darstellerinnen und Darsteller er berühmt machte. Dass er selber einmal Karriere machen würde, war ihm ganz gewiss nicht in die Wiege gelegt. Katharina Willem erinnert an Joel Schumacher, der gestern im Alter von 80 Jahren gestorben ist.
Filme machen, das war sein großer Traum und seine Rettung, erzählt Joel Schumacher dem Filmblog DP30.
I grew up in Long Island City after the war.
Ich wuchs in Long Island auf, nach dem Krieg. Es gab kein Fernsehen und mein Vater starb, als ich sehr klein war. Meine Mutter arbeitete 6 Tage die Woche und ich wuchs praktisch auf der Straße auf. Und ich hatte immer Ärger. In der Nähe war ein Kino und das rettete mich etwas vor dem ganzen Ärger da draußen. Und mit 7 Jahren beschloss ich, dass ich Geschichten erzählen wollte. Einer der ersten Filme, an denen Joel Schumacher arbeitete, war ein Musical mit Michael Jackson. The Wiz, eine musikalische Verfilmung des Kinderbuchklassikers Der Zauberer von Oz. Für das Musical hatte Schumacher das Drehbuch geschrieben. Als Regisseur prägte er mit seinen Filmen die 80er und 90er Jahre maßgeblich mit. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören zum Beispiel der Horrorfilm The Lost Boys oder Flatliners mit Julia Roberts und Kiefer Sutherland als experimentierfreudige Medizinstudenten. Und natürlich auch Falling Down mit Michael Douglas, der einen Polizisten spielt, der in Los Angeles komplett durchdreht.
Ich will kein Mittagessen. Ich will immer noch frühstücken.
Kann man nicht ändern. Tut mir schrecklich leid.
Ach ja? Wollen mal sehen, ob man das nicht ändern kann.
Er hat ein Maschinengewehr!
Während diese Filme große Beachtung auch unter Kritikern fanden, kassierte er für seine Version der Batman-Saga mit dem Film Batman und Robin aus dem Jahr 1997 viel Spott. Jahre später entschuldigte sich der Regisseur dafür.
If there's anybody watching this, that
wenn es jemanden gab, der sich den Vorgängerfilm Batman Forever angeschaut hat und dann enttäuscht war von Batman und Robin, ich entschuldige mich dafür. Ich wollte eigentlich nur unterhalten. Fans störten sich bei der Verfilmung vor allem an den anatomisch korrekten Superheldenkostümen, die sogar die Brustwarzen abbildeten und insgesamt einer etwas zu grellen, überdrehten Umsetzung des Stoffes. Selbst Batman-Darsteller George Clooney war der Auftritt im Nachhinein ein bisschen peinlich. Ich dachte, ich hätte die Batman-Reihe damit zerstört, sagte er. Schumacher, der seit Anfang seiner Karriere offen homosexuell lebte, widmete sich danach anderen Herzensprojekten. Zum Beispiel dem Film 8mm mit Nicolas Cage oder dem Politdrama Die Journalistin mit Kate Blanchett. Zu seinen letzten Projekten gehörte unter anderem die Inszenierung von 2 Folgen der Netflix-Serie House of Cards. Am Montag ist Joel Schumacher nach einem Krebsleiden mit 80 Jahren verstorben.
Das war Corso Kunst und Pop für heute. Am Mikrofon Susanne Lurweg. Danke fürs Zuhören. Wir haben noch länger mit Barbara Beuys über Asta Nielsen gesprochen, unter anderem über ihre Ehemänner und ihr Verhältnis zu Goebbels und Hitler.